Bei den letzten zwei Liedern habt ihr ahnen können, was heute vielleicht das Thema sein soll. Habt vielleicht erahnen können, was heute das Thema sein soll. So rum wollte ich sagen. Ich möchte mit euch nämlich heute mal wieder über das Thema Einheit sprechen, so wie es in den letzten zwei Liedern angeklungen ist. Der Bibeltext, der mir dazu wichtig ist, der kommt vielleicht dem einen oder anderen von euch bekannt vor. Vielen Dank. Ich habe vor unserem Sommerurlaub schon einige Male darüber gepredigt. Von daher werden manche nicht überrascht sein, wenn es heute wieder um Epheser 4, die Verse 1 bis 16 geht. Und für heute habe ich die ersten drei und die letzten zwei Verse aus diesem Abschnitt rausgesucht. Und ich lese sie uns jetzt vor. Da fordert Paulus uns auf: Führt euer Leben so, dass es dem entspricht, wozu Gott euch berufen hat. Voller Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die sein Geist euch geschenkt hat. Der Friede ist das Band, das dabei alles zusammenhält. Und in Vers 15 geht es dann weiter. Lasst uns, indem wir wahrhaftig sind in Liebe, in jeder Hinsicht auf den zuwachsen, der das Oberhaupt ist, den Messias. Von ihm her wird nämlich das ganze Gebilde zusammengefügt und verbunden durch jedes dazu beitragende Bindeglied. Das geschieht in der Wirksamkeit, die einem jeden Bestandteil zugemessen ist. So wirkt Jesus das Wachstum seines Körpers zu dessen Aufbau in Liebe. Ich habe in Vers 3 mal das Wort hervorgehoben, das ganz zentral für den ganzen Abschnitt Vers 1 bis 16 ist, nämlich das Stichwort Einheit. In dem Abschnitt wird deutlich, das ist das, was die Gemeinde von Jesus im Großen und im Kleinen kennzeichnen soll. Und in Vers 15 und 16, da geht es dann um ein Bild, das Paulus gebraucht, und zwar das Bild eines Körpers. Und wenn man sich so einen menschlichen Körper vorstellt und dann sitzt da so der Kopf oben drauf, so kann man sich das vorstellen, das ist das Bild, das Paulus da skizziert für Gemeinde. Jesus als der Kopf, als das Oberhaupt der Gemeinde und wir dann so der Rest, ja, so aus den verschiedenen Körperteilen, wie das Ganze dann so zusammengesetzt ist. Diejenigen, die an Jesus glauben und mit ihm leben, die sollen wie so ein Körper sein. Und was in diesem Bild an Sachverhalt ausgedrückt ist, das finde ich echt krass. Das heißt nämlich, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir mit ihm leben, dann sind wir ein Teil von Jesus. Es ist sein Körper. Ich habe das im Blau hervorgehoben, um was es da geht. Können wir irgendwie dieses hohe Pfeifen rauskriegen? Danke, dass ihr am Mischpult daran arbeitet. Es geht mir nämlich immer direkt ins Gehör. Also, dass wir, wenn wir an Jesus glauben, ein Teil von Jesus werden, hier in dieser Welt. Und das ist krass. Das ist absolut krass. Ich habe ein Buch gelesen in den Sommerferien, wo das in so einem kleinen Satz erwähnt war und ich habe gemerkt, das hat mich plötzlich voll erreicht. Seitdem begleitet mich das und ich stelle mir vor, so wow, ich bin ein Teil von Jesus hier in dieser Welt. Wie unfassbar ist denn das? Durch seinen Geist in mir will er dafür Sorge tragen, dass das nicht nur Theorie ist, sondern auch wahr ist, dass das wirksam ist. Und es gilt für alle, die an Jesus glauben und die mit ihm leben, dass Gott durch die, die an Jesus glauben, hier in dieser Welt präsent und wirksam sein will. In uns Menschen. Und das ist für mich auch der nachvollziehbarste Grund, warum Gott die Einheit so wichtig ist. Die Einheit in beide Richtungen, die Einheit untereinander. Denn ein Körper wo man eines Bein in die Richtung will und das andere in die Richtung will und dann die Hände und Füße oder die Arme und dann irgendwie alles sowieso, jeder macht, was er will. Das funktioniert nicht. Deswegen ist die Einheit untereinander wichtig, aber auch die Verbundenheit mit dem Oberhaupt. Wenn das Oberhaupt nicht sagen darf, wo es lang geht, dann wird es für den Körper ganz, ganz schwierig. Und das drückt sich aus in Vers 15, dass wir auf Jesus zuwachsen sollen. Also die Einheit untereinander in Vers 3 und die Einheit mit dem Oberhaupt in Vers 15 und auch nochmal in Vers 16. Soweit nochmal zur Motivation, warum Einheit wichtig ist. Mit der Einheit ist es allerdings so eine Sache. Es ist recht leicht, sich eins zu fühlen. Wir haben zwei tolle Lieder zum Thema Einheit gesungen miteinander. Und da können so richtig schön fromme Einheitsgefühle in uns wachgerufen werden. Und wir denken, wow, tolle Gemeinde, alles stark, bestens und Jesus ist dabei. Und Es ist leicht, sich mit jemandem eins zu fühlen, solange das Ganze im Vagen bleibt, ein bisschen unkonkret ist, unverbindlich, wo keine Reibungspunkte da sind. Da kann man Einheit sehr leicht als positiv empfinden, sich dann einfügen und dann geht es einem gut. Aber was ist, wenn es dann konkret wird? Wenn plötzlich Lieder gesungen werden, die jemand rausgesucht hat, die einem nicht so gefallen? Die einen vielleicht sogar abtörnen, weil man negative Erfahrungen damit gemacht hat. Dann kann dieses Empfinden, wir sind eins, folgen deinem Namen, wir ehren dich allein, so wie wir es gesungen haben, ganz schnell kippen und von der Ehre für Jesus, die fällt dann ganz schön schwer, weil ja gerade so ein blödes Lied gesungen wird, mit dem man nichts anfangen kann. Oder wenn es um Entscheidungen geht, die schwierig sind in der Gemeinde, die Farbe der Stuhlkissen zum Beispiel, ja, die weitreichend sind, man muss dann ja, vielleicht 10 Jahre damit leben. Ja. An solchen Sachen wird es dann konkret. Und an der Konkretion scheiden sich dann unter Umständen die Geister. Und zum Teil müssen es gar keine schwerwiegenden Sachen sein, an denen sich die Geister scheiden. Manchmal reichen auch absolute Nebensächlichkeiten. In Spannungen und in Konflikten, da zeigt sich, wie tief und wie weit die Verbundenheit tatsächlich reicht. Da kommt die Substanz zum Vorschein. Wie sieht es tatsächlich aus mit unserer Einheit? Wie reif sind wir? Wie tief sind wir da drin? Ich glaube, deswegen lässt Gott auch immer wieder zu, dass Spannungen und Probleme auftauchen, weil ja, das dann eine Chance ist, dass sich die Substanz zeigt und dass wir wahrnehmen, was ist da wirklich bei uns selbst und bei auch unseren Geschwistern in unserer Gemeinde vorhanden. Man kann dann schnell sehen, wenn so Spannungen und Konflikte auftauchen, was draus wird, das mal zu beobachten. Finden dann Verletzungen statt? Wenn Verletzungen stattfinden, was wird dann da draus? Werden die bearbeitet und kann da Heilung reinkommen? Oder geht es weiter? Zerstreitet man sich vielleicht? Bekämpft sich vielleicht offen oder im Hintergrund? Wendet sich voneinander ab? Geht sich auch vielleicht nur fromm aus dem Weg? Mit einem segnenden, wohlwollenden Blick? Aber eigentlich macht man einen großen Bogen um den anderen, wenn man ehrlich wäre, würde man das dann so sagen können. Es gibt verschiedenste Spielarten. Wenn sich das einstellt, wenn die Sache konkret wird, dass es schwierig wird miteinander, dass sich zeigt, dass es mit der Einheit nicht so weit her ist, dann könnte man vielleicht ein bisschen provokant sagen, dann wird die Konkretion zum Fluch. An dem Konkreten entzündet sich der Streit und man geht auseinander. Und die Einheit ist dann beschädigt oder wird zerstört. Und es muss nicht, das kann in Gemeinden passieren, Es kann aber auch in jedem anderen menschlichen Gefüge passieren. Ob es die Familie ist, die Ehe ist, ein Hochzeitspaar, wenn die dann konkret zusammenleben nach der Hochzeit, ja, dann geht's richtig los. Ich habe gehört, dass auch schon durch Corona, durch unterschiedliche Sichtweisen von Christen über die Maßnahmen, die von staatlicher Seite ergriffen wurden, schon langjährige Freundschaften zerbrochen sind oder zumindest belastet sind, dass man nicht mehr ja, einander sehen mag. Ich habe es mal genannt, der Fluch des Konkreten. Wenn es ins Konkrete geht, kann das wie ein Fluch wirken und Menschen entzweien. Aber kann das Konkrete etwas dafür, wenn Menschen sich entzweien? Ich sehe darin ein Werk des Feindes, denn der versucht, uns Menschen zu entzweien. Von Anfang an hat er versucht, uns mit Gott zu entzweien, es ist ihm gelungen. Dann ging es weiter mit der Entzweiung untereinander, wir können das in den ersten Kapiteln der Bibel lesen. Dass sich Dinge wie ein Fluch auswirken, da hat der Teufel ein Interesse dran. Gott möchte was anderes. Gott möchte, dass die Dinge, die konkret sind und geschehen, dass die sich nicht wie ein Fluch auswirken, sondern dass uns dadurch Segen zuteil wird, dass Segen daraus wird. Im Grunde sehen wir das in Jesus selbst. In der Konkretion seines Sterbens, in dem, was ihm widerfahren ist, aufgrund unserer Kooperation mit dem Feind, dass wir dem Teufel mehr geglaubt haben als Gott. Das war wie ein Fluch, hatte sich ausgewirkt auf das Leben von Jesus, hat ihn sein Leben gekostet. Und Gott hat es in Segen verwandelt, indem wir jetzt wissen dürfen, ganz sicher sein können, dass uns nichts, auch das Allerschlimmste, nicht von Gott und seiner Liebe trennen kann, wenn wir uns für die Gnade Gottes öffnen und sie uns gefallen lassen, sie an uns ranlassen. Ich habe die Predigt überschrieben, Einheit. Und habe dann weitergemacht, Fluch und Segen des Konkreten. Denn im Konkreten steckt als Potenzial beides drin. Es kann sich in die negative Richtung auswirken. Es kann sich in die positive Richtung auswirken. Und ich möchte in der Predigt jetzt mit euch Beispiele anschauen, wie das dann konkret aussehen kann. Ich fange mal an mit der Konkretion Corona. Corona hat uns ja mehr oder weniger noch im Griff. Ich darf gerade ohne Maske reden, ich habe sie hinten in der Hosentasche, muss sie gleich auch wieder aufsetzen. Ihr bei Zoom könnt nicht dabei sein hier vor Ort, weil wir an Kapazitätsgrenzen kommen. Und die Frage ist, wie gehen wir konkret mit Corona um? Und die ganz konkrete Frage, über die wir auch nächsten Dienstag bei Gemeinde im Gespräch reden möchten, mit euch als Gemeindeleitung mit euch reden möchten, wie wollen wir das gestalten mit den Gottesdiensten, dass wir mehr Leute hier unterbringen können? Und genau, weil der Platz langsam knapp wird. Wir müssen da eine konkrete Entscheidung treffen. Und bei konkreten Entscheidungen kann man immer sagen, ich stimme zu oder ich finde es doof oder naja, ist mir egal. Ich lebe halt mit oder wie auch immer. Aber wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, dann können sich die Geister dran scheiden. Kurz vor unserem Urlaub, als ich mich so ein bisschen schlau gemacht habe, mit den Campingplätzen, auf die wir wollten, ist mir das erste Mal 3G begegnet. Dachte ich, 3G? Das wird doch abgeschaltet, nee, oder irgendwie, gell, das war, oder geht, und, oder 3G, so die Fliehkraft, wenn ein Flugzeug so irgendwie die Erdbeschleunigung, dreifache Erdbeschleunigung, Der Campingplatz gibt meiner Frau die Auskunft, ja, ja, bei uns gilt 3G. Hä? Recherchiert. Also das heißt nicht Gott, Gnade, Glaube. Das war so, als Pastor habe ich da in die Richtung gehofft, dass der Campingplatz das möchte. Nein, es hieß dann genesen, geimpft, getestet. Das muss man erfüllen und dann kann man da in Frieden auch campieren. Ja, inzwischen habe ich mitgekriegt, es gibt auch Tendenzen in der Gesellschaft, dass es Richtung 2G geht. Dann wird die Möglichkeit, dass jemand sich testen lässt, weggelassen, dass jemand, der also nicht genesen ist, nicht geimpft ist, dann an Sachen nicht teilnehmen kann. Und dadurch steigt natürlich Druck auf denjenigen, der sich nicht impfen kann oder nicht impfen möchte, dass er sich irgendwie vielleicht rechtfertigen muss, dass er sich vielleicht dann auch als schuldig fühlt, dass wir als Gesellschaft nicht so schnell zur Normalität zurückkehren können, weil der sich nicht impfen lässt, der Böse da. Ja. So Sachen können entstehen. Vielleicht nehmt ihr es schon in der Gesellschaft wahr. Vielleicht seid ihr auf der Seite der Guten, die sagen, ja, der müsste sich impfen lassen. Ja. Oder ihr seid auf der Seite der Guten, die sagen, alles Blödsinn mit der ganzen Corona-Impferei. Ja. Man kann sich herrlich zerstreiten über diesen Fragen und da könnte man dann vielleicht vom Fluch des konkreten Corona sprechen, wenn wir nicht aufpassen, was das mit uns macht. Dieses Problem Corona in seiner Konkretion. Wie würde jetzt der Segen des Konkreten da aussehen? Vom Bibeltext her? In der Liebe zunehmen. Das heißt, versuchen, alle im Blick zu haben, keinen zu übersehen. Die Gefahr ist ganz, ganz schnell da, aus der eigenen Perspektive nur die Leute im Blick zu haben, die einem nah sind vom Denken her und vom Verhalten her. Jeden ernst nehmen, keinen abstempeln, weil er vielleicht Dinge anders sieht. Und als Gruppe lernen, Akzeptanz und Verständnis füreinander aufzubringen. Das ist ein sehr hohes Gut, wenn Menschen das miteinander hinkriegen. Und dazu brauchst du nicht mal den Glauben an Gott. Es gibt Menschen, die glauben nicht an Gott, aber die können Akzeptanz und Verständnis füreinander aufbringen. Zum Teil besser als wir in Gemeinden. Aber was Jesus von uns möchte, und das wird in dem Text deutlich, er möchte, dass wir in der Liebe zunehmen. Und dass wir auf unser Oberhaupt, den Messias Jesus, zuwachsen. Dass wir Jesus ähnlicher werden. Dass wir von Jesus lernen, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Auch mit den aus der Sicht der damaligen Gesellschaft schrägen Vögeln. Also Fluch und Segen des Konkreten am Beispiel Corona war das jetzt. Ich mache mal weiter. Was findet am 26.09. statt? Bundestagswahl, jawohl, ein paar sind schon vorbereitet. Habt ihr euch schon damit auseinandergesetzt, wen ihr wählen wollt? Denn da geht es wieder um eine Entscheidung. Den Richtigen, jawohl, jemand hat gesagt, den Richtigen. Das war jetzt nicht abgesprochen, aber genau passend für das, was ich sagen will, nämlich auch da drin ist das Potenzial zu Fluch und zu Segen in dem Konkreten einer Wahl. Man kann entweder gleichgültig reagieren, ist mir egal, was da gewählt wird, was da stattfindet, das wäre nicht segensreich. Man kann, wie wir gerade gehört haben, sagen, ja, ich wähle natürlich die richtige Partei. Man kann bestimmte Parteien, Gruppierungen, Menschen idealisieren, das sind die richtigen. Fehler, die haben, blendet man aus, die haben die nicht. Das ist auch nicht segensreich. Das ist nicht segensreich fürs eigene Denken. Uns ist auch nicht segensreich fürs eigene Verhältnis zu Gott. Weil außer Gott keiner vollkommen ist. Weil nur er allein richtig ist. Und keine Partei dieser Welt und kein Mensch dieser Welt wird da jemals nur annähernd rankommen. Was auch nicht segensreich ist, ich denke, das ist klar, wenn man Andersdenkende ablehnt oder abwertet, oder auch wenn man einfach nur Negatives im Fokus hat, bringt doch alles sowieso nichts. Ja? Das ist nicht segensreich fürs eigene Selbstbild, fürs eigene Selbstverständnis, weil das eigentlich ja Resignation ausdrückt. Ja? Ich bin sowieso nur ein Spielball in dem Getriebe und ob ich jetzt wählen gehe oder nicht, ja, spielt keine Rolle. Wenn alle so denken, dann spielt es tatsächlich keine Rolle. Aber wenn genügend nicht so denken, dann spielt es eine große Rolle. Ja, also der Fluch des Konkreten, das habe ich jetzt ein bisschen ausgeführt, was die Bundestagswahl betrifft. Was wäre besser? Was könnte man da besser machen? Was mir so gekommen ist, so zum Beispiel Gott fragen, weil er doch weiß, was auf uns zukommt und was die Leute drauf haben und wo sie ihre Macken haben und was für Dynamiken entstehen werden in irgendwelchen Konstellationen, über die wir jetzt nur spekulieren können, in welche Farbcode wir dann als Bundesregierung haben werden und wie schwierig vielleicht wieder die Koalitionsverhandlungen sein werden, was da dann wieder alles passiert. Die beste Adresse für alle Fragen, die wir haben, ist Gott. Und auch wenn wir Gott nicht fragen, Gott hat ja ein Interesse dran, die Geschicke dieser Welt zu lenken. Also wird Gott uns immer wieder Impulse geben, in welche Richtung es gehen soll. Und da ist die spannende Frage, sind wir dafür offen? Wollen wir darauf achten? Sind wir aufmerksam für die Realität Gottes und seines Wirkens hier bei uns? Und dann kann man gucken, was Gott einem zeigt, zum Beispiel, wo kann ich Einfluss nehmen? Wofür kann ich beten? Mit wem sollte ich vielleicht reden? Vielleicht auch ein Politiker. Ich habe mal einen Kollegen gehört, der hat gesagt, er möchte mal, ja, er muss politisch umdenken, hat er mir gesagt, weil er über bestimmte Sachen gar nicht glücklich ist und muss da jetzt mit jemand anderem mal reden und mal gucken, ob er da tatsächlich was bewirken kann. Denjenigen dann im Gebet begleiten, mit dem man geredet hat. Oder auch eine ganz andere Richtung, selber mit dem anzufangen, was man bei anderen entdeckt, das sollten die eigentlich ändern. Oder auch dafür offen zu sein, wo Gott mich in meinem Denken korrigieren möchte, wo ich Menschen idealisiere, wo ich mich über andere stelle, wo ich träge bin, bequem, gleichgültig. Das war jetzt aus dem politischen Bereich, Konkretion Bundestagswahl, aber das kann man im Grunde in alle Bereiche übertragen, wo andere das Sagen haben, wo sie Verantwortung tragen und wo wir davon betroffen sind und wo wir mehr oder weniger Einfluss nehmen können. Das wäre also in der Gemeinde, Familie, Arbeitsplatz, überall eigentlich da, wo wir mit Menschen unterwegs sind. Das war mein zweites Beispiel und jetzt noch ein drittes und letztes Beispiel, Fluch und Segen des Konkreten. Konkretion Flutkatastrophe. Vom 14., 15. Juli. Ich denke, die meisten werden es mitgekriegt haben. Durch das beschauliche Ahrtal mit einem eigentlich mickrigen Flüsslein ging eine bis zu 7 Meter hohe Flutwelle Mitte Juli. Die war so extrem heftig, dass 450 Häuser mitgerissen wurden, zerstört wurden, zermalmt wurden vom Wasser. Über 130 Menschen gestorben sind, mehr als 700 verletzt sind. Ungefähr 3000 Gebäude beschädigt sind, die Infrastruktur so massiv zerstört, als wäre da ein Erdbeben passiert oder ein Tsunami durchgegangen. Und ich habe da auf YouTube einen Bericht gesehen, bei Spiegel Online war das. Da wurde ein junger Mann interviewt. Und dieser junge Mann, der war in der Katastrophennacht zu Besuch bei seinen Eltern. Man könnte sagen, genau zum falschen Zeitpunkt war er da. Oder genau zum richtigen Zeitpunkt, um Stütze für seine Eltern zu sein. Er hat dann seinen Eltern anscheinend geholfen, bis zur Erschöpfung in den Wochen danach, das, was da die Flut angerichtet hat, irgendwie zu beseitigen. Und jetzt kommt es, ich habe das wörtlich aufgeschrieben, was er gesagt hat, bei dem Interview, das hat mich sehr berührt, er hat dann gesagt, ich war letzte Woche im Baumarkt und habe Leute im Restaurant sitzen sehen. Und ich dachte, die können doch jetzt nicht hier essen gehen. Also die können doch jetzt nicht hier sitzen und einfach Essen bestellen und Spaß haben. Also er kam aus dieser fast komplett zerstörten Existenz, aus dieser Welt, dieser Wahrnehmungswelt, wo er Tage, vielleicht sogar Wochen schon unterwegs war mit seinen Eltern, versucht hat, die Schäden so halbwegs in den Griff zu kriegen. Er kam aus einer Welt der fast maximalen Perspektivlosigkeit, hat alle seine Kräfte mobilisiert, um diesen mühevollen Wiederaufbau irgendwie voranzubringen und taucht dann, wird dann da konfrontiert mit der Konkretion des ganz normalen Lebens, so wie er es früher auch kannte. Wie es für ihn bis zu dem Tag, bis zu dem Ereignis auch selbstverständlich war. Und da lief alles weiter, da hat er gemerkt, es läuft alles weiter, als wäre nichts geschehen. Und ich kann mir vorstellen, wenn man sowas erlebt, dass das gedanklich und gefühlsmäßig in einem richtig hässlich werden kann. Und es kann sogar nach außen kommen, wenn der Druck dann sich vielleicht in Worten oder in Gesten oder in Taten dann Raum verschafft. Da, ja, der Fluch des Konkreten, da kann es sein, dass wenn man einfach nur in den Baumarkt geht, um Material zu holen, um zu Hause bei den Eltern da wieder was aufzubauen, plötzlich es reinkracht, die Normalität, wie wir sie alle so kennen, und man kollidiert voll damit und es kann einem richtig das Messer in der Tasche aufgehen lassen. Spannende war jetzt in diesem Fall, das ist aber bei dem jungen Mann vielleicht passiert, aber dann nur kurz. Bei dem Interview war er da schon durch. Und man hat gemerkt, das, was ihn am Anfang so hart getroffen hat, hat sich doch sogar segensreich bei ihm ausgewirkt. Er hat nämlich dann gesagt, nächste Woche muss ich hier mal raus, ein paar Tage abschalten. Auch wissen, dass das Leben auch irgendwo anders auch einfach weitergeht. Und diesem jungen Mann war abzuspüren, das, was ihn am Anfang vor den Kopf gestoßen hat, wie können die einfach nur weitermachen, als wäre nichts geschehen. Wir gehen denen am sonstwo vorbei, das A-Wort, ja. Und Gott hat ihm die Chance gegeben, zu sehen, dass diese Katastrophe nicht das letzte Wort in seinem Leben sein soll und er dabei vor die Hunde gehen soll, wenn er da weiter mal locht und letztlich da nicht rauskommt. Sondern Gott hat ihm einen Impuls gegeben, es gibt noch Leben, auch für dich. Und er hat für sich erkannt, ich muss raus hier auch mal, damit ich nicht vor die Hunde gehe und dann werde ich meinen Eltern wieder besser weiterhelfen können. Und ich fand spannend, was da eigentlich passiert ist. Es geht ja auch ums Thema Einheit. Als er das wahrgenommen hat in dem Baumarkt, wie die da im Restaurant saßen, da ist erstmal eine Kluft entstanden zwischen den Leuten, die da im Restaurant sich's gut gehen lassen und ihm mit seiner Lebenssituation, dem, was er vor Augen hat. Da war eine große Distanz. Und durch das Wirken Gottes in seinem Denken ist über dieser Kluft eine Brücke entstanden. Und er hat gemerkt, da kann ich herübergehen und wieder in einen Bereich des Lebens, zumindest gedanklich, ja, eine Perspektive finden, die mir gut tut, die mir weiterhilft. Sodass dann im Grunde eine Nähe entstanden ist zu diesen Restaurantbesuchern. Und ich fand es so spannend, wie er darüber gesprochen hat. Da ist überhaupt keine Verbitterung bei ihm zu spüren. Er spricht da einfach sachlich drüber, wie er das erlebt hat und ja, wie er da wieder auch einfach raus muss aus dem. Fluch und Segen des Konkreten. Wie ich vorhin gesagt habe, im Konkreten, in der Konkretion liegt beides drin. Das Potenzial, dass es sich wie ein Fluch in unserem Leben entfaltet oder auch in unsere Beziehungen reinwirkt, oder dass es zum Segen wird. Dass es zum Segen wird uns selbst, wie wir es bei dem jungen Mann gesehen haben. Dass uns zum Segen wird vielleicht in unserer Beziehung zu Gott, weil es uns Gott näher bringt. das Konkrete, was uns vielleicht Probleme gemacht hat. Oder auch, dass es in unserem Verhältnis zu anderen etwas bewirkt, etwas Positives bewirkt. Aus meinem Verständnis von der Bibel und von Gott ist klar, was Gott für uns hat und für uns will, ist Segen. Und er möchte, dass wir immer mehr hineinwachsen in den Segen, den er für uns bereit hat. Und dass die Einheit untereinander immer stärker wird und die Einheit mit ihm, unserem Gott und Schöpfer und Erlöser, auch immer durchdringender wird, immer tiefer geht und immer belastbarer wird für all die Herausforderungen, in die uns dieses Leben auch führen kann. Und Gott ist dabei und möchte Fluch in Segen verwandeln. Amen.